Amen. Okay, ich darf zwei ganz kurze Informationen über meinen Dienst, ein bisschen Werbung machen. Ich mache es kurz. Ihr habt gehört, ich werde heute Morgen einfach predigen und nicht über die Mission erzählen. Wer interessiert ist, mehr zu erfahren, was wir da in Tokio tun, darf am Samstag um 18 Uhr in diesem Raum da drüben in der Cafeteria, dürft ihr kommen und zuhören und Teil davon sein, ja, was wir tun. Meldet euch doch, da ist keine E-Mail-Adresse drauf, meldet euch doch bitte an, wenn ihr könnt, wenn ihr keine E-Mail-Adresse von mir habt, dann kommt einfach, ohne euch anzumelden. Aber wenn wir ungefähr wissen, wie viel das kommen, können wir auch genügend Snacks und Tische vorbereiten. Die andere kurze Information, eines der Projekte, die wir in Japan im Moment tun sind, ist dieses Songprojekt. Ich habe mich sehr gefreut heute Morgen, dass viele Songs auf Schweizerdeutsch waren. Und genau das tun wir im Moment in Japan. Wir haben eigentlich fast nur übersetzte englische Songs, die von der, nicht nur von der Sprache, sondern auch von der Kultur her nicht wirklich nach Japan passen. Man kann damit Gott anbeten, ja, aber dass es wirklich mit dem Herzen, mit der Kultur verbindet, sind wir daran, originale japanische Lobpreis-Songs am Schreiben, speziell meine Frau. Und zwei davon sind schon fertig aufgenommen mit Video. Da draußen sind die Flyers. Ihr könnt da reinhören, das euch mal anhören, anschauen. Und am besten gerade abonnieren auf YouTube. Das hilft uns für die Verbreitung. Genau. Liebe Grüße von meiner Frau. Mami, ihr ging es nicht so gut diese Woche. Darum ist sie heute Morgen nicht da. Auch wenn es ihr bereits schon besser geht. Aber da bin einfach ich da. Liebe Grüße auch von den Kindern. Liebe Grüße auch von Chris Döbeli, die ihn noch kennen. Er ist auch in Japan in der Mission und ich habe ihn kurz gefragt, ob ich Grüße ausrichten darf. Und er hat gesagt, sehr gerne. Er hat mir noch einen Witz mitgegeben. Ich werde ihm den überlassen, wenn er dann wieder mal da ist. Ich darf euch heute Morgen etwas über Könige erzählen. Wähle deinen König ist der Titel. Und es geht um die Geschichte, wo Gott den König Saul, den ersten König Israels, verworfen hat und David zum neuen König salbt. Gott wählt einen neuen König hier. Er läutet eine neue Ära ein für Israel, einen neuen Anfang. Und nicht nur für Israel, sondern für alle kommenden Generationen. In diesem Moment, als Gott David auserwählt, beginnt er ein neues Königreich zu schaffen. Also nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Wir lesen aus 1. Samuel, Kapitel 16, den Vers 1 und dann 5 bis 13. Dummerweise habe ich es nicht hier, ich muss mich jetzt umdrehen, Entschuldigung. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehem mit der Isai senden. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schamma vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ich werde heute drei Punkte haben in dieser Predigt. Schön traditionell, Gott erwählt seinen König. Dann der zweite Punkt, wähle deinen König. Und der dritte Punkt, wähle den Hirtenkönig. Samuel, haben wir gelesen, er trauert noch immer um den alten König, als Gott vor ihm erscheint. Und Gott kommt zu Samuel und sagt, steh auf, hör auf zu trauern, wir fangen noch einmal von vorne an. Gott hatte Israel den König gegeben, den es verlangte. Die Bibel sagt in einige Kapitel vorher, in Kapitel 8, Vers 18, dass Gott ihnen den König gegeben hat, den ihr euch selbst erwählt habt. Saul war der König, den sich Israel selbst erwählt hat. Den sich das Volk ausgesucht hat. Aber das ist nicht gut gelaufen mit Saul. Jetzt stellt Gott einen anderen König vor. Einen König, den er sich selbst ausersehen hat. In Vers 1 haben wir gelesen, dass Gott sich nun selbst einen König auserwählt hat. Gott hat einen Mann nach seinem Herzen zubereitet. Sind heute irgendwelche jüngsten Söhne hier? Also der Jüngste unter den Söhnen, dort ist ein Paar. Ich bin in der Mitte des Sandwiches, der Schinken. Das ist heute eine schöne Geschichte für alle jüngsten Söhne, aber natürlich nicht nur. Ich finde es so lustig, wie Isai, der Vater von David hier, der Größe nach alle Söhne ins Spiel schickt. So der Schönste nach der Gestalt, der Größte und Stärkste, das muss der König sein, den schickt er zuerst. Es hat mich gerade an die Schule erinnert, ich weiß noch in der dritten, vierten Klasse, da haben wir im Turnunterricht, mussten wir uns schön nach der Größe nach aufstellen und ich war immer der Zweitkleinste und ich war auch nicht besonders gut im Sport, also war ich auch einer der Letzten, der ausgewählt wurde in ein Team. Und hier passiert gerade was Ähnliches, aber Gott dreht das um. Gott kommt hier in dieses Spiel mit dieser spielverändernden Aussage. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Okay, ich bin klein, ich bin schlecht im Sport, aber Gott kümmert sich nicht in erster Linie um diese Dinge. Gott kümmert sich um unser Herz. Diese Passage war so beruhigend für mein Herz. So schön zu hören, bis mir klar wurde, dass mein Herz auch nicht so toll ist. Was hat es hier mit dem Herzen auf sich? In den Kapiteln 8 bis 17 im 1. Samuel geht es immer wieder um das Thema Höhe, um Größe. Der Autor spielt ein bisschen mit diesem Wort. Als Einleitung zum Buch Samuel singt Hannah, das ist die Mutter von Samuel, singt ein Lied, weil Gott ihr diesen Sohn geschenkt hat. Und dort singt sie unter anderem diese Worte: Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches oder Arrogantes aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Das Wort Stolz hier ist dasselbe Wort im Hebräischen wie das Wort für Höhe, das für Saul oder auch für Eliab genannt wird, wenn sie sagen, sie hatten einen hohen Wuchs. Es geht eigentlich auch im Deutschen, wenn wir sagen, rede nicht so hoch von dir, sei nicht so stolz. Das Wort hoch ist hier dasselbe im Hebräischen. Saul und Eliab werden mit demselben Wort hoch oder stolz eingeführt. Die beiden symbolisieren Hannas Wahrheit, dass Gott die Hochmütigen erniedrigt und die Niedrigen erhöht. Das Thema setzt sich dann auch fort. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich von David und Goliath, der Kleine und der Große. Dieses Thema zieht sich über die ganzen Kapitel hinweg dort, vom Großen und Kleinen. Also diejenigen unter euch, die groß gewachsen sind. Nein, keine Sorge, hoch ist im Sinne von Stolz gemeint, wie Hannah ja vorhin gesungen hat oder singt in diesem Kapitel. Und niedrig im Sinne von demütig. Wenn die Bibel über das Herz spricht, dann bezieht sie sich nicht nur auf Gefühle, wie wir das heute so gerne oft auslegen, nicht nur auf die Gefühle, wenn wir verliebt sind oder die Gefühle, wenn etwas Schlimmes passiert. Sie bezieht sich auch auf Gefühle, wenn sie über das Herz spricht. Sie bezieht sich aber auch auf Moral. Sie bezieht sich auf unseren Willen und unsere Entscheidungen. Und sie bezieht sich auch auf unser geistliches Leben. All das ist im Begriff Herzen vereint, wenn die Bibel über das Herz spricht. Gott suchte nicht nach dem Größten und Stärksten, sondern nach dem Demütigen im Herzen. Gott war auf der Suche nach Demut, nach Bescheidenheit. Gott suchte einen König, der nicht seinen eigenen Willen sucht, sondern der Gottes Willen sucht. Er suchte einen König, der nicht auf seine eigene Stärke vertraut, sondern auf Gottes Stärke vertraut. Er suchte einen König, der nicht nach seinem eigenen Ruhm und Wohlergehen strebt, sondern nach Gottes Ehre und ihn verherrlicht. Und das fand er nicht im hochgewachsenen Eliab oder Saul, das fand er in David. Isai, der Vater von David, er machte sich nicht einmal die Mühe, David aufzustellen. In der Schule war ich wenigstens, auch wenn an zweitletzter Stelle, aber ich war wenigstens in dieser Reihe. Aber David, den stellen wir nicht mal auf, nicht nötig. Der Jüngste, der Kleinste, der Schafhirte, der kann bleiben, wo er ist. Isai hatte ja einige große, starke Söhne. David war nicht seine Wahl, aber er war Gottes Wahl. Was wäre deine Wahl? Wen würdest du wählen? Wir wollen das im zweiten Punkt ansehen. Wähle deinen König. Isai, Samuel hatte ihre Wahl schnell getroffen. Samuel, als er Eliab sieht, ist er überzeugt, gewiss, da steht der neue König, sagt er laut oder zu sich selbst, das steht auf jeden Fall im Text. Wen wählst du? Als wir David zum ersten Mal treffen, hier in diesem Abschnitt, das erste Mal, dass wir ihn treffen, da weidet er die Schafe. Er hütet die Schafe seines Vaters. Er ist dieser Schafhirte. Wenn du ein bisschen übers Land fährst und einen Hirten, man sieht sie nicht mehr allzu oft, aber wenn du da einen Hirten siehst, mit deiner kleinen Herde irgendwo auf dem Feld, würdest du ihn fragen, ob er der Geschäftsführer deiner Multimillionen-Dollar-Firma werden möchte? Wahrscheinlich nicht. Die meisten von uns nennen keine Geschäftsführer, aber wir alle müssen einen König erwählen. Wir alle wählen täglich unsere Könige. Wir alle wählen jemanden oder etwas, das unser Herz regieren soll. Wir treffen diese Entscheidungen täglich. Oftmals wählen wir Menschen. Hast du jemals, wenn du verheiratet bist, hast du jemals deinem Ehepartner die Schuld für etwas zugeschoben, das du gesagt oder getan hast? So im Sinne von, ich habe so reagiert wegen dir. Weil du das gesagt hast, wurde ich zornig. Weil du das getan hast, wurde ich traurig. Jemanden anderen verantwortlich machen für das, was du tust, für deine Gefühle, für deine Entscheidungen. Wenn du andere für deine Entscheidungen beschuldigst, wenn du schmollst oder zornig bist, dann machst du sie zum König über dein Herzen. Du machst sie zum Herrn. Du wirst eigentlich ihr Sklave, weil du sagst, ich reagiere eigentlich nur so, wie du mich reagieren machst. Du machst sie zu deinem König. Dein emotionaler Zustand, deine Entscheidungen, deine Handlungen werden von ihrer Herrschaft abhängig. Du wirst ein Sklave dessen, was andere sagen oder tun. Wir wählen aber nicht nur Menschen, wir wählen auch Dinge, um über unser Herz zu herrschen. Ihr wisst, wir sind Missionare in Tokio, wir sind nicht mit einer großen Missionsgesellschaft unterwegs. Deshalb haben wir nicht wirklich einen vernünftigen Ruhestandsplan. Und je älter ich werde, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, weshalb spricht dieser 25-Jährige hier über Ruhestand? Aber das ist nur, wie ich aussehe. Ich bin eigentlich 40. Je älter ich werde, desto mehr Gedanken mache ich mir über gute Lösungen für den Ruhestand. Dass das kommt, wenn man älter wird. Und da habe ich mir mal gedacht, heutzutage, wo das Geld so schnell den Wert verliert, der japanische Yen zum Beispiel, innerhalb eines halben Jahres ist er um 20% gefallen, habe ich mir gedacht, ja wenigstens, wenn du eine Immobilie hättest, eine kleine Wohnung in Tokio kaufen könntest oder so, oder dann hast du wenigstens was, auch wenn das Geld seinen Wert verlieren sollte. Und ich begann, mein Herz zu füllen mit diesen Gedanken, ja, mit Sorgen um die Zukunft, was könnte uns noch Sicherheit bringen. Ich begann die ganze Zeit im Immobilienmarkt nachzuschauen, was können wir uns leisten, was macht Sinn. Schlussendlich haben wir gemerkt, dass wir uns nichts leisten können. Aber es hat mich dann von der Sorge befreit, darüber nachzudenken. Aber ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht. Ich machte mir Sorgen über die Zukunft. Und diese Sorgen um finanzielle Vorsorge ließ sich mein Herz beherrschen. So machen wir oft verschiedenste Dinge in unserem Leben. Wir nennen sie als Herrscher über unsere Leben und machen unsere Gedanken, unsere Sorgen, unsere Emotionen von ihnen abhängig. Wir wollen unsere eigenen Begierden befriedigen. Wir kümmern uns zuerst um uns selbst. Aber die Könige, die wir für uns gewählt haben, wie Israel Saul für sich gewählt hat, die plündern unsere Herzen und beuten uns aus. Sie geben uns nie das, was wir eigentlich brauchen. Sie verschaffen uns einen kurzen Rausch, einen trügerischen Sieg und lassen uns dann mit einem noch leeren Herzen zurück. In Hesekiel 34, Vers 2 spricht Gott zu den Führern Israels. Das ist übrigens 400 Jahre nach David, als Hesekiel das sagte. So spricht der Herr, Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Genau wie unsere Könige kümmern sich auch diese Führer nur um sich selbst. Diese Könige nach unserem Herzen, diese Könige, die wir für uns selbst wählen. Aber wie können wir einen König nach Gottes Herzen wählen? Wie finden wir einen solchen König für unser Leben? Und wie können wir daran festhalten, wenn sich unsere Begierden, unsere Verlangen gerne einen anderen König wählen würden, unsere Herzen sich irgendwo nach schneller Befriedigung sehnen? Wie finden wir diesen König nach dem Herzen Gottes? Das ist der dritte Punkt, der Hirtenkönig. Wähle den Hirtenkönig. Gott nahm David aus der Rolle des Hirten über eine Herde von Schafen und veränderte seine Jobbeschreibung eigentlich nicht. Er setzte ihn wiederum über eine Herde, über ganz Israel ein, als Hirten über Gottes Volk. Gott war nicht auf der Suche nach einem weltlichen König, der das Volk ausbeutet zu seinem eigenen Vorteil. Er suchte nach einem Hirtenkönig, einen König, der die Schafe beschützt, einen König, der die Schafe nicht zum eigenen Vorteil unterdrückt und ausnützt, sondern sich selbst zum Wohle der Schafe hingibt. David riskierte mehrmals sein Leben für seine Schafe. Ihr kennt die Geschichte, wo er die Bären und Wölfe vertreibt mit seiner Steinschleuder. Er riskierte sein Leben für seine Schafe. Gott war auf der Suche nach einem selbstlosen König, einem demütigen König, einem bescheidenen König. Nochmals kurz zurück zum Propheten Hesekiel, 400 Jahre später. Er warnte die untreuen Führer, wie wir gelesen haben, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Und dann prophezeite er einige Verse weiter. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, denn der wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Ich habe bereits erwähnt, dass David 400 Jahre früher gelebt hatte. Also spricht Hesekiel wohl nicht mehr von diesem David. Gott verspricht hier einen neuen David, einen besseren David. Einen Hirtenkönig, der mit Demut und Barmherzigkeit regieren wird. Dieser wahre Hirtenkönig ist Jesus. David war ein guter Hirte. Ja, er riskierte sein Leben für seine Schafe. Aber wir sehen in seinem Leben, dass auch er Momente hatte, wo er andere Könige über sein Leben einsetzte, wo er seinen Verlangen, seinen Begierden folgte. Ihr kennt die Geschichte mit Bathseba, wo er den Begierden, seiner Lust nachfolgte, anstatt Gottes Wort. Aber Jesus ist der ultimative Hirte, der gute Hirte, der sein Leben nicht nur riskierte, sondern sein Leben ganz bewusst hingab für seine Schafe. In Markus 6 lesen wir, dass Jesus Mitleid mit den Menschen hatte, die sich versammelten, weil sie wie Schafe ohne Hirten waren. Und er kümmerte sich um sie. Er heilte sie, er gab ihnen für ihre Seele, was sie brauchten. Er zeigte ihnen dieses neue Königreich auf, das nicht mehr auf das Äußere, auf die Größe schaut. Er brachte die Menschen zu sich selbst. Er ist der Hirtenkönig, der gekommen ist, um unsere falschen Könige zu ersetzen. Diese Könige, die wir über unsere Leben gestellt haben, diese Könige, denen wir dienen, von denen wir uns so gerne versklaven lassen, die dich mit eiserner Hand regieren und ausbeuten. Er hat Erbarmen mit dir. Er will dich befreien von diesen Königen. Er ist der sanftmütige und von Herzen demütige König. Jesus oder auch David, sie brauchten sich nicht selbst groß zu machen, denn sie waren in ihren Herzen groß. Aber sie wurden klein für andere. Sie gaben sich hin, erniedrigten sich für andere. Jesus erniedrigte sich und wurde klein, damit er uns, die wir klein sind, wirklich groß machen kann. Ich möchte diesen Satz nochmals wiederholen, weil er so wichtig ist. Jesus erniedrigte sich und wurde klein, damit er uns, die wir klein sind, wirklich groß machen kann. Wirkliche Größe. David wurde nicht bitter, als sein Vater ihn nicht erwählte. Aber als es nötig war, für andere einzutreten, da handelte er mutig und tötete den Riesen, wo keiner dieser großen und starken aufstand und nach vorne ging. Da handelte David mutig für andere, um sein Volk zu erlösen. In viel größerem Maße ist uns Jesus beides, der sanftmütige Hirte unserer Seelen und der gewaltige Kämpfer für Gerechtigkeit. Wenn wir uns klein fühlen, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir diese Verlangen haben, dann wählen wir unsere Könige, um uns groß zu fühlen, um uns wieder gut zu fühlen, um dieses gute Gefühl zu erreichen. Und natürlicherweise entscheiden wir uns für Saul und nicht für den kleinen David, für den großen, für den starken. Das, denken wir, kann unser Verlangen füllen, nicht die schwachen Kleinen. Aber Gott bietet uns einen besseren König. Er bietet uns den Hirtenkönig, Jesus Christus. Er macht uns wirklich groß. Er bietet wahre Ruhe von deinen unterdrückenden Königen. Er bietet wahre Ruhe für deine Seele. Zum Abschluss dieser Predigt möchte ich euch bitten, ihr könnt es jetzt tun, aber noch besser heute Abend, wenn ihr im Bett liegt vor dem Schlafen, da habt ihr schön Zeit, darüber nachzudenken, zwei Dinge zu tun. Erstens, überlegt euch, welche Könige, vielleicht sind euch schon einige während der Predigt eingefallen, überlegt euch, welche Könige habe ich zu herrschen über meinem Leben gemacht? Welche Könige habe ich gewählt, damit sie über mich regieren, damit ich entsprechend emotional reagiere und ihnen nachfolge? Und dann am besten schreibst du es auf, nimm einen Notizblock oder deinen Nadel mit ins Bett, mach dir eine Liste mit dem, schreib dir die Könige auf und dann mach dir eine Liste, was versprechen dir diese Könige? Was versprechen sie dir? Was erwartest du von ihnen, dass du dich ihnen zuwendest und dich ihnen unterordnest? Mach eine Liste damit. Was versprechen sie? Und dann schreib auf, was haben sie dir wirklich gegeben? Was hast du wirklich von ihnen erhalten? Was ist geblieben? Wie ist dein Herz erfüllt, nachdem du diese Könige besucht und ihnen gehuldigt hast? Was haben sie für dich getan? Was haben diese Könige für dich getan? Was haben sie für sich selbst getan? Denke ein bisschen tiefer darüber nach. Grabe ein bisschen. Das sind nicht die auffälligsten, offensichtlichen Könige, die da vor uns stehen in Mannshöhe oder einen Kopf größer wie Saul. Es sind diese Könige unserer Herzen. Da musst du ein bisschen nachdenken. Darüber beten. Sei ehrlich zu dir selbst. Unser Stolz steht uns da oft im Weg. Ja, nein, ich habe wirklich so reagiert, weil sie mich provoziert hat. Ja, nein, du hast so reagiert, weil du etwas von ihr wolltest und sie dir das nicht gegeben hat. Was wolltest du? Zweitens, denke an den wahren Hirtenkönig. Denke über Jesus nach, den Sohn Gottes. Was sind seine Versprechen? Denke auch hier ein bisschen tiefer. Nimm deine Bibel zur Hand. Was verspricht Gott? Was verspricht Jesus dir für dich? Was hat er für dich getan? Was hat er aufgegeben für dich? Inwiefern ist er besser als deine Könige? Und dann tu Buße. Ich weiß, das Wort hört man nicht mehr gern, aber tu Buße, dass du diese anderen Könige Gott vorgezogen hast. Das ist Götzendienst. Tu Buße. Das ist nicht etwas Schlimmes, das ist das Schönste, das du tun kannst, weil dann wirst du befreit. Dann nimmt er diese Könige weg und schenkt Erlösung und Befreiung von diesen unterdrückenden Herrschern. Und wenn du Buße getan hast, Buße geht immer einher mit Glauben. Stärke deinen Glauben in den Versprechen, die Jesus gegeben hat. Nimm die Bibel nochmals zur Hand oder die Versprechen, die du aufgeschrieben hast, und dann komm zu Jesus, komm vor ihn mit diesen Versprechen. Stärke deinen Glauben, dass er das in dir tut. Der richtige König, der Hirtenkönig, der für dich ist und nicht gegen dich. Danke ihm von ganzem Herzen für seine demütige und bescheidene Herrschaft. Danke dir, dass er dich erlöst hat von deinen Königen und dass er dich täglich neu davon erlöst, wo du dich in einem schwachen Moment diesen Königen wieder hingibst. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten. Ja, danke Herr, dass du nicht wie die Könige dieser Welt bist, dass du nicht uns versklavst, dass du nicht uns ausnutzt und ausbeutest, sondern dich selbst für uns hingegeben hast. Du König des Universums und von allem, was da ist, hast dich für uns sündige Menschen hingegeben, Herr, das ist unbegreiflich, aber du willst unser König sein, ein König, der nicht nur auf sich selbst schaut, sondern der uns von Herzen liebt, der sanftmütig und demütig ist. Ich danke dir, Herr. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir bei dir um Vergebung bitten dürfen. Ich bitte dich, dass du uns neu vergibst an diesem Morgen, wo wir uns immer wieder in unserem Stolz den Dingen zuwenden und bei ihnen Erlösung und Heil suchen, anstatt zu dir zu kommen. Du allein kannst uns geben, was unser Herz verlangt. Und danke, dass du uns heute Morgen rein und heilig machst, wieder neu und diese Könige aus unserem Leben vertreibst und stärke unseren Glauben, Herr, dass wir vertrauen können in deinen Versprechen, Lord, dass du bei uns bist, dass du uns tröstest, dass du unsere Stärke bist, dass du unser Schutz bist, dass du unsere Freude bist, unsere Erfüllung, dass du alles bist, was diese Könige uns versprechen und nicht bieten können, das bist du alles. Hilf uns, zu dir zu rennen und dich zu unserem König zu machen. Ich danke dir, Herr. Amen.